Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute haben wir gleich vier Gäste zu Gast und es geht um das Thema Venturing. Wir wollen mit Flo und Lisanne von PwC und mit Alexander und Claudia von Melitta über dieses Thema sprechen. Warum? Weil es so relevant ist, um für Unternehmen am Ende Innovationen in die eigenen Reihen zu bekommen. Vor allem, welche Aspekte es gibt, um den Aufwand, ja, in Zeit und Kapital vielleicht am Anfang überschaubar zu halten, nichtsdestotrotz aber Innovationsfähigkeit in den Organisationen zu pushen und vor allem die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Und das war spannend, denn wir haben mit Flo einen kleinen Einstieg in die Thematik gemacht, um einen Überblick zu bekommen über das Thema, welche Arten von Venturing gibt es, welche sind für Corporates extrem relevant und vor allem, welche Erfahrung hat er damit gemacht? Auch ein bisschen den Blick auf Deutschland, wo wir gerade auch mit dem Thema in Deutschland stehen. Und dann steigen wir mit Alexander, Claudia und Lisanne dann in den Case ein, den die PwC auch mit Melitta zusammen hat, wo wir zeigen, wie funktioniert Venture Clienting im Next Generation Ventures Ansatz von Melitta. Was sind die Parameter? Warum macht man das überhaupt? Wieso eine Zusammenarbeit mit PwC? Warum macht man das nicht alleine? Und welche Erfolge und welche Learnings hat man tatsächlich daraus gezogen? Eine bunte Folge, los geht's!
Moin Florian!
Moin Sven!
Ich freue mich auf die heutige Folge, weil wir mit dir ein bisschen die Metaebene zum Thema Venturing machen. Und ich glaube, da passt du perfekt rein, bevor wir danach mit den Kollegen und Kolleginnen von Melitta und PwC einen kleinen Deep Dive machen. Aber bevor wir anfangen, Florian, bitte ich dich, stell dich noch einmal ganz kurz vor.
Ja, wer bin ich? Ich glaube, ich bin heute so eine Art professioneller Brückenbauer zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Wie wird man das? Ich war selbst mal Gründer, hatte meine erste ganz kleine Firma als Schüler mit 15 Jahren, habe dann Startups gegründet, bin dann in die Brückenbauphase gegangen als Gründer und Vorsitzender des Deutschen Startup-Verbands, den ich 7 Jahre lang aufgebaut habe. Tja, und dann der Seitenwechsel vor gut 5 Jahren zu PwC, große Beratungsfirma, wie du weißt. Und hier gucke ich gerade oder immer noch, wie wir jetzt eigentlich einerseits den Gründern das Leben einfacher machen können. Ja, die suchen nämlich Zugang zu Kunden, die suchen Zugang zu Investoren. Da kennen wir einige. Und natürlich vor allen Dingen ist meine Leidenschaft aber, den Corporates dabei zu helfen, auf externe Innovation zu setzen. Und da kommen sie an Startups nicht vorbei.
Bevor wir, weil tatsächlich, wenn ich mit vielen Menschen da draußen spreche, dann ist schon die Begrifflichkeit. Also man würde sagen, das Einmaleins des Venturings ist größer geworden. Wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, was sind deiner Meinung nach die wirklich wichtigsten Aspekte, die man rund um das Thema Venturing gerade im Kontext mit Corporates verstehen muss, kennen muss, welche würdest du nennen?
Ja, vielleicht machen wir eine ganz kurze Begriffsdefinition, weil Venturing ist ja schon für sich ein Begriff, wo 3 Themen hinterstehen können. Ne? Ja. Das heißt, Corporate beteiligt sich an Startup. Und mir ist ganz wichtig, ja, wenn wir es Corporate sagen in den nächsten Minuten, ich meine immer auch den Mittelstand, ja, weil die Familienunternehmen natürlich fast noch bessere Partner sind für Startups, aber vielleicht reden wir darüber später. Also das erste, man beteiligt sich, man investiert Geld. Das zweite ist, man arbeitet zusammen, Collaboration. Und das dritte, man baut eigene Startups aus dem Corporate heraus. Also in der Reihenfolge Corporate Venture Investing, Corporate Venture Clienting und Corporate Venture Building.
Wenn wir jetzt so auf den Markt gucken, also das ist mal wichtig, weil ich glaube, wir werden nachher nochmal sehr, sehr viel über die unterschiedlichen Bereiche sprechen, auch wenn wir nachher in den Melitta-Case reingehen, über welchen wir da eigentlich wirklich sprechen. Wenn du jetzt gerade den Blick auf Deutschland richtest, Florian, gerade in dem Bereich, wo meiner Meinung nach das ein extrem wichtiges Thema ist, für den Mittelstand, für die größeren Organisationen und so weiter, wo stehen wir, wenn wir auf den deutschen Markt gucken, im Thema Venturing?
Ich glaube, wir stehen mittlerweile ganz gut da. Ja? Wenn ich überlege, wie es mir als Gründer ging, vor vielen, vielen Jahren, wie schwer ich es hatte, Kontakt zu bekommen zu den großen Unternehmen. Es war teilweise unmöglich, weil sie gar keine Ansprechstation hatten, gar keine Teams zum Thema Startup Collaboration. Das ist natürlich viel besser geworden. Ja? Jetzt haben wir letztens wieder Zahlen gesehen vom Bitkom, dem IT-Verband, da sagen 32% der Unternehmen, dass sie mindestens eine Startup-Kooperation haben. Und von denen sagen 98%, dass sie damit auch zufrieden sind. Von daher ist, glaube ich, die Frage, wie schaffen wir aus den 32%, 50% oder mehr zu machen? Weil eigentlich kann man aus meiner Vorstellungskraft gar nicht auskommen, ohne dass man eben mit Startups zusammenarbeitet. Es muss nicht immer das Investment sein, aber die Zusammenarbeit, die ist extrem wichtig, gerade auch in Zeiten, wo sich so viel verändert gerade, wo Technologie so viele Dinge auf den Kopf stellt. Da sind die Startups einfach schneller und können den etablierten Tankern dabei helfen, diese Schnelligkeit zu adaptieren und ihr eigenes Geschäft besser, schneller, effizienter zu machen.
Du hast gerade einen Punkt gesagt, im Zuge von Wandel, nennen wir es mal technologischen Wandel etc. Wenn es gerade einen Bereich gibt, sich mit dem Thema Technologie auseinanderzusetzen, welche ist gerade, wie du hast gerade gesagt, Beteiligung, Kooperation sind wahrscheinlich die größten Modelle, die gefahren werden. Wie wichtig ist es eigentlich da in dem Kontext, ich würde mal sagen, mit jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten? Merkt ihr da jetzt schon, dass es weitaus höhere Anstrengungen gibt, auch da die richtigen Partner zu finden für Kooperationen und Beteiligung, weil einfach ein Stück weit Zukunft Teamsport ist und es nicht mehr so einfach ist, dass in eigenen Abteilungen sowohl das Know-how als auch die Entwicklung, als auch mehr oder weniger die Veränderung zu adressieren?
Ja, guck, also wir treffen auch verschiedene Aussagen. Ja, einerseits sagen uns die CEOs und die befragen wir weltweit einmal im Jahr, 42% von denen sagen, ihr Geschäftsmodell ist nicht zukunftsfähig über die nächsten 10 Jahre hinweg, wenn sie nichts ändern. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach Unternehmen weltweit, die es geschafft haben, sich aus sich selbst heraus zu verändern. Also so eine Art Reinvention, Self-Disruption, wie man es nennen möchte. Ja, also wirklich grundlegend das eigene Geschäftsmodell hinterfragen. Die Beispiele gibt es fast nicht. Ja, ganz, ganz wenige. Und von daher komme ich wieder dazu, es braucht den externen Impuls, es braucht diese Kooperationsfähigkeit. Ja, das sehen auch immer mehr Unternehmen ein, die sagen, die Interessen unserer Kunden, die Erwartungen von Verbrauchern sind mittlerweile so komplex. Diese Komplexität können wir alleine nicht mehr befriedigen. Wir müssen da in Ökosystemen denken, wir müssen in Partnerschaften denken. So, und das jetzt runtergebrochen heißt, wir sehen gerade eine gewisse Zurückhaltung, was die Investitionen angeht. Da ist Deutschland eh nicht der stärkste Standort. Wir sehen einen absoluten Boom, was diese Kooperation angeht, dieses Venture-Clienting. Das ist sehr niederschwellig. Damit kann ich morgen ein Problem lösen, das ich habe. Damit kann ich morgen einen Prozess effizienter oder günstiger gestalten. Und last but not least sehe ich auch eine gewisse zweite Welle für Venture-Building, Company-Building, wie man es nennen möchte. Die erste Welle war, man hat versucht, irgendwelche Moonshots und Unicorns aus Corporates herauszugründen. Das ist meistens gescheitert. Jetzt ist es aber so, dass wir unter anderem mehr im Bereich AI dieses großen Bedarf haben und auch große Chancen für relativ einfache Adoption, um kleinere Lösungen mal aus der Garage zu schieben. Und da sehe ich schon bei einigen Unternehmen, bei uns selbst übrigens auch, wir machen es auch in-house, für uns selbst bei PwC, dass es da eine gewisse zweite Welle zu geben scheint für Venture-Building-Projekte.
Du hast es gerade nochmal gesagt, lass uns mal nochmal kurz neben dem, okay, was sind Venture-Aktivitäten, wo ist auch gerade so ein bisschen der Fokus drauf. Was ist die Rolle von PwC in dem ganzen Spiel? Also wie seid ihr begleitend dabei? Du hast gerade eben auch schon einen Aspekt angesprochen. Ihr seid ja auch nicht nur begleitend und beratend dabei. Ihr investiert auch selber. Mach nochmal so ein bisschen das Portfolio auf, um auch so mal einen kleinen Blick zu bekommen. Okay, was heißt es eigentlich auch da mit PwC ein Stück weit in die Zusammenarbeit zu gehen? Und wo macht es auch Sinn?
Genau, das eine haben wir gerade angesprochen. Wir investieren selbst. Wir haben in den letzten 4 Jahren ungefähr 25 Mal investiert, direkt in Startups, in Venture Capital Fonds und haben ein großes Faible für Joint Venture Gründung. Gerade das Thema, was ich gerade angesprochen habe, wir bringen etwas ein in ein Geschäftsmodell, aber können das nicht alleine umsetzen. Solche Geschäftsmodelle haben wir aktiv gesucht in den letzten Jahren und suchen die weiterhin, weil wir glauben, dass wir in solchen Partnerschaften erfolgreicher sein können. Das ist die interne Sicht. Die ist super wichtig. Wenn es um die Kunden geht, sind wir einerseits sehr stark darum, Startups und Scales zu begleiten. Das sind einerseits einige hundert junge Startups pro Jahr, denen wir also insbesondere beim Go-to-Market helfen, manchmal auch dabei Investoren zu finden. Das sind aber zum Beispiel auch 85% der Unicorns, die wir in Deutschland haben, die aktuell mit uns arbeiten oder für die wir arbeiten dürfen, was uns wahrscheinlich dazu den führenden Berater dann auch in dem Bereich macht. Warum ist das wichtig? Ja, wir wollen ja gerade diese Schnittstelle sein, dieser Brückenbauer. Und von daher fühlen wir uns da sehr wohl, dass wir in Deutschland, aber auch in ganz Europa und international diesen starken Footprint haben in der Startup-Welt. Und wenn wir dann auf die Unternehmenskunden gucken, die schon weiter sind, die älter sind, ja, dann helfen wir einerseits dabei, diese Fähigkeiten aufzubauen. Also wie kann ich eigentlich eine Abteilung aufbauen, ein Team, das zum Beispiel in Startups investieren kann oder kooperationsfähig ist oder auch eben diese Venture Building betreibt. Und je nach Modell begleiten wir die Unternehmen dann auch längerfristig. Ja, reden wir über diese Venture Client in die Kooperation. Da ist ein typischer Prozess, dass wir erstmal herausfinden, was sind eigentlich die Probleme, die man lösen könnte, indem man Startups einbindet. Dann muss das Suchfeld definiert werden, die Suchfelder, wonach sucht man eigentlich, das möglichst technologieoffen, mit breitem Blick und nicht engen Scheuklappen. Wir finden die Startups und ganz wichtig, da legen wir großen Wert drauf, wir begleiten viele Kunden dabei. Das ist so ein bisschen wie Händchen halten. An der einen Hand ist das Startup, an der anderen Hand der Corporate Client. Und so schaffen wir es mittlerweile, dass in über 80% der Fälle, wo wir ein Startup dem Kunden vorstellen, auch eine Zusammenarbeit entsteht. Das ist eine extrem hohe Erfolgsrate für dieses Venture Clienting. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, weil da viel Mühe und Erfahrung reinfließt.
Was würdest du sagen, gerade um auch diese hohe Quote hinzubekommen, wo man ja auch absolut stolz drauf sein, was sind die Erfolgsfaktoren? Also was schafft die hohe Wahrscheinlichkeit von Erfolg, gerade bei diesen Kooperationen?
Ja, das zieht sich natürlich durch all diese Phasen. Also es beginnt natürlich mit dieser Problemdefinition. Mhm. Und zur Problemdefinition gehört für uns auch immer, was ist der Business Case? Also das Schlimmste ist ja, und das ist natürlich uns auch schon passiert dann mit Kunden, und das passiert aber dann möglichst nur einmal, man läuft den ganzen Prozess durch, man findet ein Startup, man stellt es dem Kunden vor, und dann kommt raus, die Fachabteilung hat gar nicht den Druckpunkt oder hat doch gar nicht die Zahlungsbereitschaft dafür, jetzt Geld auszugeben. Ja, die haben das so ein bisschen als Exploration verstanden und wollten mal gucken, was es so gibt. Das ist für alle Beteiligten dann sehr unbefriedigend. Deswegen, also Problem definieren, aber auch, was ist der Business Case? Ja, was ist das Ziel dahinter? Ist es ein Ziel, dass man Geld spart, weil man etwas effizienter macht? Ist es ein Ziel, dass man einen gemeinsamen Business Case entwickeln kann mit dem Startup und ein neues Geschäft generiert? Beides ist möglich, aber der muss da sein. Die Suchfelder müssen definiert werden. Man kann ein Problem meistens auf mindestens 3 verschiedene Art und Weisen lösen. Wenn man nach einer Lösung sucht, dann findet man möglicherweise nicht die beste Option im Markt. Dabei begleiten wir. Der Search ist ein Stück weit Convenience natürlich mittlerweile. Es gibt diese Datenbanken, wo wir wahrscheinlich stark sind, ist die Due Diligence, ja, solche Unternehmen, die Startups sich dann mal näher anzugucken, weil wir einfach mit so vielen arbeiten, weil wir einer der größten Transaktionsberater der Welt sind, weil wir überall auch sind, also im Zweifel, wir können halt auch mal einen Kollegen hinschicken in Tokio, ja, oder in Kapstadt, wenn wir mal sehen wollen, ob es die Firma wirklich gibt. Und last but not least, dann investieren wir viel Zeit in so das Thema Startup Readiness auf der einen Seite, also wie sehen die internen Prozesse aus bei den Corporates, zum Beispiel im Einkauf. Da scheitern viele Projekte, weil die Idee nicht transportiert werden kann durch die internen Compliance-Prozesse. Aber es ist auch ganz wichtig, dass das Startup eine gewisse Corporate-Fitness hat. Also weiß das Management-Team, was da auf sie zukommt, und haben sie ihre Unterlagen parat, damit sie selbst den Prozess nicht aufhalten. Und am Ende des Tages will man ja zusammenarbeiten und sich nicht mit Verträgen und Datenschutzvereinbarungen und so weiter quälen.
Was würdest du selber sagen, wo geht die Reise ein Stück weit hin? Also im Kontext auf Venturing, ist das ein Modell, wo du glaubst, das ist für viele überhaupt der Trigger, auch zukunftsfähig zu bleiben? Weil das eine ist ja tatsächlich, wie sichert man ein Stück weit das bestehende Geschäftsmodell ab? Und das andere ist natürlich, wo schaffe ich mir neue Möglichkeiten an Geschäft durch Märkte, Zielgruppen und so weiter und so fort? Und gerade diese Herangehensweise in sehr diffusen Märkten, geopolitischen Herausforderungen und so weiter, ist deiner Meinung nach das Thema Venturing ein Thema, was noch viel stärker tatsächlich auch jetzt gerade vom deutschen Mittelstand irgendwie adressiert werden muss, um tatsächlich Zukunftsfähigkeit auch ein Stück weit abzubilden?
Absolut, und das steht ja nicht für sich allein. Ne? Also vorgelagert steht natürlich immer noch die Forschung und Entwicklung. Nur in Deutschland fließen, wenn ich jetzt die richtigen Zahlen im Kopf habe, 96-97% der Forschung und Entwicklungsausgaben in interne Innovationen, interne Forschung. Das ist anderswo deutlich, deutlich ausgewogener. Daneben steht natürlich auch noch M&A. Das kann auch ein Ergebnis sein. Man findet ein Startup und man investiert gar nicht, man corporiert gar nicht, sondern man entscheidet sich, dass man ein Angebot abgibt, um es zu verkaufen, weil es so on point ist für die eigene Strategie. Und all das sind ja irgendwo dann die Möglichkeiten, um inorganisches Wachstum zu treiben und um Innovationsimpulse von außen zu holen. Sehr lose, wenn es nur Beteiligungen sind. Sehr verbindlich, wenn es um Kooperationen geht und natürlich sehr, sehr konkret bei den M&A-Themen dann und den Akquisitionen. Die Reise muss da weiter hingehen. Die Veränderungen werden ja nicht weniger. Egal, in welche Branche wir jetzt reinleuchten würden, es ist ein großer Druck zur Veränderung da. Ja, wir haben eine lange Liste an Themen, ob das die Stabilität der Lieferketten, ob das die Klimakrise ist, ob das verändertes Verbraucherverhalten ist, ob das Kriege sind. Wir können das so lange fortsetzen. Ja. Und egal, welchen Kunden man fragt, welches Unternehmen sie haben, die Herausforderung, die Frage ist nur, welche trifft in welcher Ausprägung zu. Und da können wir oft Lösungen bieten, indem wir mindestens mal angucken, wie Startups agieren. Ja, also jenseits dieser ganzen Kooperation gibt es ja immer noch die Art und Weise zu sagen, okay, wir versuchen zu adaptieren, wie sie arbeiten. Sie arbeiten nämlich sehr agil. Sie arbeiten aber vor allen Dingen auch mit einem anderen Risikoverständnis und sehen vor allen Dingen Chancen, wo viele jetzt im Augenblick gerade nur Stress vermuten.
Lass es nochmal, um eine gute Ausgangsbasis zu haben, auch für den Deep Dive jetzt gleich, zwei Highlights. Das eine Highlight ist ein vergangenes, also wo du sagst, das war wirklich was eigentlich bilderbuchmäßig dafür steht, was auch dir irgendwie, ich sag mal, sehr, sehr gut in Erinnerung ist oder beziehungsweise was du auch gerne mal aus der Schublade holst, wenn du zeigst, okay, so kann es aussehen, wenn wir genau über diesen Themenaspekt sprechen. Und das zweite ist ein wünschenswertes Highlight, nach vorne gedacht, in die Zukunft, wo du sagst, da wäre es nicht nur sinnvoll, in Partnerschaft das zu entwickeln. Keine Ahnung, es gibt ja viele Themen, ob das so eine AI Gigafactory ist oder. Aber was ist wirklich ein Thema, wo du sagst, das wäre ein wünschenswertes Highlight, wenn das in Kooperation in Deutschland oder in Europa tatsächlich funktionieren würde, auf das du hinfieberst? Welche zwei Geschichten oder welche zwei Sachen würdest du sagen? Lass uns mit der Vergangenheit anfangen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher.
Milita ist ja gleich Thema, von daher ist das natürlich mein Highlight, aber da reden wir gleich drüber. Ein anderes Highlight ist für mich Ambera. Ambera ist die Innovationstochter der genossenschaftlichen Finanzgruppe, also der Volksbanken in diesem Land. Und die haben mittlerweile, also in relativ kurzer Zeit, alle drei Fähigkeiten aufgebaut. Das Investing, das Venture Clienting und auch das Venture Building. Und haben das Geld gesammelt, indem sie den Hut haben rumgehen lassen, bei eben den Volksbanken im Land und haben damit einen ordentlichen ersten Fonds geraced, um eben in all diese drei Themen investieren zu können, entlang eben der Herausforderungen, die wir in der Bankenwelt und Finanzwelt sehen, aber auch vor allen Dingen denken beyond the core von heutigen Bankgeschäft natürlich. Und das gefällt mir sehr gut. Ja. Einerseits zeigt das diese Integrationsfähigkeit. Es geht nicht darum, dass man nur investiert oder nur kooperiert. Besonders stark sind Firmen, die mindestens zwei dieser Fähigkeiten haben. Und M&A haben die meisten ja eh noch nebenher. Von daher heißt es, gilt es ja darum, wenn man jetzt ein Startup findet, dann auch das Richtige tun zu können. Also Richtige tun, manchmal ist es die Kooperation, manchmal ist es die Investition, manchmal die Akquisition. Das ist der ökosystemische Ansatz. Ja, ich meine, klar, ja, die Volksbanken sind ein Ökosystem in sich, aber das so hinzubekommen, dass die dann sich dazu committen und gemeinsam hinter so ein Ziel stellen, das finde ich super und bin da sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Noch ist es ganz frisch, aber ich bin da sehr optimistisch. Und das ist ein Stück weit vielleicht auch Vorbild für das, was in der Zukunft mehr passieren müsste. Die Kooperationsfähigkeit, auch gerade des deutschen Mittelstandes, beginnt gar nicht bei Startups, sondern bei Mittelstand, kooperativ mit Mittelstand. Weil letztendlich sind die Startups, von denen wir da sprechen, ja auch nichts anderes als zukünftige Mittelständler, wenn sie erfolgreich sind. Manche werden ein bisschen größer, aber ne, im DAX 40 landen dann doch die wenigsten. Und diese Anschlussfähigkeit, dieses Mindset herzustellen, sollte zum Beispiel aus meiner Sicht münden, indem man sich zusammenschließt. Ja? Wir sehen das an Beispielen, wenn es um die Kooperation geht. Schönes Thema Nordhessen Accelerate. Da haben sich Unternehmen in der Region zusammengeschlossen und machen gemeinsam Venture Clienting. Nach dem Motto, Startups kommen nicht so gerne nach Kassel, aber wenn wir mit 4, 5, 6 bekannten Familienunternehmen uns zusammentun und den Prozess ordentlich organisieren und die Einladung aussprechen, dann lohnt sich das für das Startup auch, aus irgendwo in der Welt anzureisen. Und auf Ähnliches warte ich ehrlicherweise auch beim Investieren. Es gibt nun mal Größenvorteile von den großen Konzernen in Deutschland und international noch mehr, wenn es dann um die Investments geht. Das können viele mittelständische Firmen alleine nicht stemmen, sind dann nicht wettbewerbsfähig, und wenn es um die besten Deals geht. Und von daher wäre ich sofort dabei, wenn in einer Industrie oder einem Bereich einige vom Unternehmen sich zusammenschließen würden, um gemeinsam in Startups zu investieren.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com. Schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Was wäre ein Highlight, vielleicht ein themenspezifisches Highlight nach vorne gerichtet, wo du sagst, hier braucht es gemeinsame Kräfte, hier muss was getan werden und das könnte oder sollte eigentlich vielleicht sogar aus dem Backbone, sozusagen aus dem großen deutschen Mittelstand erfolgen?
Also das eine war schon nach vorne gerichtet, weil wir diese Fonds einzelnen Verticals nicht haben. Und wo ich großen Bedarf sehe, ist die ganze Venture Capital Finanzierung in Deutschland. Ja, also wir sind ja mal gestartet nach dem neuen Markt, da gab es noch 10 Venture Capital Fonds in Deutschland. Jetzt weiß man es nicht so genau, ob es 150 oder 250 sind. Auf jeden Fall hat sich das super entwickelt, gerade für die Early Stage Finanzierung. Aber woher bekommen die Venture Capital Fonds ihr Geld? Und da sind wir sehr dünn aufgestellt. Es gibt ja sogenannte Fund of Funds, also Fonds, die in Fonds investieren. Mhm. Davon gibt es im Prinzip nur zwei maßgebliche, die in Deutschland tätig sind, die KfW und der Europäische Investitionsfonds. Sprich, das ist Public Money. Ja, es gibt so zwei, drei größere in Europa. Und das wäre eine echte nationale Aufgabe im Sinne der eigenen Zukunftsfähigkeit, da mal das so ein Konstrukt zu schaffen, 1 Milliarde zusammenzubringen aus den Familienunternehmen, sicherlich auch aus Pensionsfonds, die in Deutschland auch massiv unterrepräsentiert sind in Venture, um wirklich nachhaltig dieses Ökosystem zu stärken, weil nur auf Public Money sich zu verlassen ist zu kurz gesprungen und wird auch nicht den Anforderungen gerecht, die wir haben, mit Blick auf Deep Tech Investments und Wachstumsfinanzierung, die beide trotz der guten Zahlen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, zu wenig Kapitalausstattung haben.
Wenn ich dich zum Abschluss frage, welche Headline würdest du gerne lesen über Deutschland in Bezug auf unser Thema, auf Venturing insgesamt?
Guck mal, wenn wir jetzt sagen, machen wir mal die Headline, wenn ich das darf, verlegen wir die ins Jahr 2030 oder 2035, also 10 Jahre von hier, und die Headline ist How Germany Reinvented Its Business Model.
Okay. Ja,
also hier haben wir uns selbst neu erfunden, indem wir Stärken mit Stärken verbinden. Wir haben einen super starken Mittelstand, wir haben auch eine sehr starke Industrie, aber wir haben auch eine Startup-Szene, die mittlerweile versucht, zum Mond zu fliegen, in Anführungsstrichen, also die wirklich tolle Dinge hervorbringt. Und wenn wir das zusammenbringen, dann müssen wir uns gar nicht verstecken vor dem, was irgendwie in Silicon Valley oder China passiert.
Absolut, bin ich voll dabei. Und wie gut das funktionieren kann, das wollen wir jetzt so ein bisschen im Deep Dive rausbringen und auch rausfinden. Florian, erstmal danke bis dahin. Ich würde jetzt gerne Alexander, Claudia und Lisanne mit dazu holen, um einmal wirklich zu sagen, okay, wie sieht so ein Case aus? Wie hat Melita das gemacht und wie hat sich am Ende auch das Thema bis heute ein Stück weit entwickelt? Moin Alexander, moin Claudia, moin Lisanne.
Moin.
Hi, mein Sven.
Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir wollen ein Deep Dive ein Stück weit machen, um zu sagen, wie hat sich Melitta auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Bevor wir das tun und auch die Zuhörer wissen, wer ihr seid, was ihr macht, würde ich euch bitten, euch einmal ganz kurz vorzustellen. Ich werfe den Ball von mir erstmal auf die rechte Seite in Richtung Claudia.
Ja, danke Sven. Ich bin Claudia, ich arbeite im Corporate Venture Bereich bei Melitta und mein Fokus liegt auf Startup-Kooperationen, Venture Clienting und strategischen Investments. Und die Startup-Szene ist schon seit Beginn meiner beruflichen Karriere Teil meines Lebens. Also ähnlich wie bei Florian, ich habe damals in einem Startup angefangen als eine der ersten Mitarbeiterinnen, habe zwischenzeitlich selber auch mal was gegründet. Und ja, habe jetzt wirklich auch so die Seitenlinie gewechselt, ähnlich wie bei dir, Florian, zu einem Corporate.
Okay, schön. Alexander, mach du mal weiter.
Gerne. Also ich kenne das ganze Startup-Umfeld tatsächlich nur aus dem Corporate, aus der Corporate-Perspektive. Ich bin bei Melitta schon recht lange, habe lange Strategie, Beteiligungsmanagement gemacht für unsere 16 Beteiligungen, die wir im Konzern haben und habe dann in den letzten Jahren mehr und mehr M&A gemacht und in dem Zuge sind wir eigentlich auch darauf aufmerksam geworden, wie wir uns in den verschiedenen Weisen, wie Florian das eben schon beschrieben hat, dem Startup-Umfeld nähern können.
Last but not least, Lisanne, runde einmal ganz kurz die Runde ab.
Sehr gerne. Kurz mir, ich bin Lisanne, ich bin bei PwC auch im Corporate Innovation und Venturing Bereich und habe da die Freude, genau an der Schnittstelle zwischen Corporates und Startups zu agieren und da so ein bisschen zwischen den Welten zu übersetzen und eben zu versuchen, da erfolgreich die Brücke zu bauen, um am Ende Innovationsstrategien wirklich gestalten zu können und am Ende auch die Prozesse ganzheitlich umsetzen zu können.
Bevor wir vielleicht in das Thema reingehen, würde ich damit gerne anfangen. Ich nenne es mal, wie alles begann. Das Thema Einordnung, Innovation, wie setzt sich Melitta überhaupt mit dieser Thematik auseinander und wie kam es auch jetzt gerade zu diesem Thema, in dem wir uns befinden, Next Generation Ventures, wie ihr es auch genannt habt bei euch. Macht mal so ein bisschen den Bogen auf, okay, wo stehen wir, wenn wir über Innovation bei Melitta sprechen und warum braucht es diesen Aspekt jetzt auch, damit sozusagen in dem Fall Zukunftsfähigkeit weiter getrieben werden kann?
Okay, wir versuchen das mal, die lange Reise, die wir gemacht haben, in wenige Worte zusammenzufassen. Und Claudia ergänzt das gerne, wenn ich was vergesse. Zum gesamten Konzept, wie es in der Unternehmensgruppe bei uns aussieht, muss man vielleicht wissen, wir sind dezentral aufgestellt. Wir haben ganz verschiedene konsumentennahe Geschäfte mit dem Marken Melitta, Toppetswil, in Deutschland vor allem bekannt, im B2B-Bereich, aber im B2C-Bereich natürlich auch. Und das dann eben auch in Europa und Südamerika sehr stark, in Asien und Nordamerika. Mittlerweile tatsächlich auch mit ersten Ansätzen in Afrika. Und wir haben in diesen einzelnen Unternehmensbereichen, zu deiner Frage Sven, auch einzelne Innovatoren sitzen. Na, also ganz klassisch sind dort Kollegen und Kolleginnen damit beschäftigt, halt Business Development in verschiedenster Form zu betreiben, nämlich auch neue Produkte zu entwickeln. Manchmal ist das eher eine Renovation, manchmal ist das ein kleines Add-on. Manchmal geht es aber auch darum, das Geschäftsmodell ganz grundsätzlich anzufassen, vielleicht neue Kunden gleichzeitig damit auch zu erschließen. Und ganz am Ende kann das natürlich auch manchmal sogar einen transformatorischen Charakter haben für so eine einzelne Geschäftseinheit. Und darüberliegend haben wir dann tatsächlich auf der Corporate-Ebene auch noch zwei Bereiche, die das unterstützen, diese Innovationstätigkeiten. Das eine ist das Corporate Innovation Team. Dort haben wir Kolleginnen und Kollegen sitzen, die halt enablen, würde ich das, glaube ich, am treffendsten nennen. Das heißt, die versuchen mit Workshops zu Design Thinking, Business Model Canvas und so weiter, Business Model Innovation ganz gezielt mit den Kollegen zu entwickeln, wie man sich dem Ganzen gedanklich annähert, also wie man mit gedanklich offen an sowas herangeht. Ja, das ist das eine. Und wir haben dann auch noch einen 10x Inkubator in Berlin. Der ist ganz klassisch, hat der sich zur Aufgabe gestellt, neue Ideen auch abseits des Kerngeschäfts zu entwickeln. Das ist vielleicht das Besondere daran. Es ist halt nicht innerhalb eines Unternehmensbereichs bei uns. Die sind natürlich klassischerweise aus ihrer Geschäftslogik mit ihren bestehenden Produkten, bestehenden Geschäftsmodellen und bestehenden Kundenstrukturen normalerweise in den Innovationen beschäftigt. Und die 10x, die denkt wirklich ganz frei in Dinge, in die man neu hereingehen kann. Die Next Generation, wenn wir das gleich, die Next Generation Ventures, die neue Gesellschaft gleich detaillierter beschreiben, wie es dazu kam, da gibt es eigentlich eine ganz, ganz schöne Vorgeschichte. Wir hatten einen ersten Kontakt mit Rose Market, ist auch eine Beteiligung bei uns, der größte deutsche Online-Kaffeehändler. Das war ein Startup, in, ich glaube 15, 16 gegründet, und die sind an uns herangetreten und hatten in einer Finanzierungsrunde gefragt, ob wir nicht interessiert sind. Und das waren wir natürlich, haben uns das auch gerne angehört. Und ich war damals auch persönlich bei dem Erstgespräch in Frankfurt, bei denen im Büro, war ganz begeistert, was sie schon alles auf die Beine gestellt haben. Für uns war das aber natürlich eine ganz neue Situation, weil wir uns dann erstmal auch bei einem Startup in dem Sinne bewerben mussten und bekannt machen mussten und erklären mussten, was haben wir denn eigentlich für Kompetenzen, was haben wir für Dinge, von denen die profitieren können. Und so hat sich eigentlich ja diesen ersten Case bei uns auch herausgebildet, ein Profil herausgebildet, eine Erfahrung herausgebildet, wenn man so will, eine strategische Positionierung der Next Generation Ventures. Wie wollen wir auf Startups zugehen? Wir wollen das nämlich immer machen, indem wir strategischen Mehrwert bieten. Das ist ganz wichtig. Florian hat eben schon beschrieben, dass ein Kern-Know-how natürlich im Scouting liegt. Das machen wir eben sehr erfolgreich und sehr effizient, wie ich finde, mit PwC zusammen. Das scouten wir weltweit nach Startups. Und wenn wir die dann ansprechen, kommen wir gleich sicherlich noch im Detail zu, dann haben wir immer eine Maßgabe, nämlich wir sagen, wir möchten strategischen Mehrwert bieten. Das ist uns ganz wichtig. Also da grenzen wir uns auch ganz bewusst zu anderen Modellen ab. Wenn es zum Beispiel manchmal nur um Kapital geht, dass man einem Startup zur Verfügung stellt, wollen wir einen strategischen Mehrwert bieten. Was heißt das konkret? Naja, als Unternehmensgruppe in verschiedenen Bereichen und weltweit aufgestellt, können wir natürlich mit Vertriebsstrukturen, mit Beschaffungsstrukturen, mit Kompetenzen, Synergien in verschiedenen Bereichen halt zur Verfügung stehen und gucken dann immer situativ, was passt eigentlich für dieses einzelne Startup jetzt. Dafür ist es natürlich gleichzeitig auch eine Einschränkung des Suchfeldes nötig. Wenn wir mit Lisanne zusammen scouten, dann haben wir definierte Suchfelder, abgeleitet aus unseren Strategien und allgemeinen Trends, die auf unsere Geschäftsmodelle einwirken, haben wir Suchfelder definiert. Lisanne, ich glaube so 12 bis 15, ne, so ungefähr, in denen wir dann suchen. Das heißt, wir machen das nicht ganz, wie soll ich sagen, blind und weit, dass wir sagen, alle Startups gucken wir uns jetzt einfach mal an. Das würde auch aus meiner Sicht nicht sinnvoll sein und auch nicht zu uns als Familienunternehmen passen, sondern wir gucken wirklich, was sind Dinge, die wir auch gezielt unterstützen können. Und die sind dann natürlich manchmal kerngeschäftsnah, manchmal aber auch adjacent, manchmal auch ein bisschen weiter davon abliegend, wo wir dann aber später feststellen, Mensch, da können wir doch ganz schön gut was reinbringen, die können von uns profitieren, wir können aber auch von denen profitieren. Das ist halt diese Win-Win-Situation, die Florian eben schon angesprochen hat, die wir dann natürlich auch unbedingt erreichen wollen. Es kann dann auch, um das abschließend zur Next Generation Ventures zu sagen, wie es zu der Gründung kam, natürlich dazu kommen, dass wir auch eine Finanzbeteiligung machen. Manchmal ist eine Finanzbeteiligung notwendig, weil das Startup einfach auch die Ressourcen braucht, also das Kapital braucht, neben den strategischen Synergien. Manchmal ist es für uns aber auch ganz gezielt ein Instrument, weil wir damit natürlich eine andere Stellung haben als ein reiner Kooperationspartner. Und deshalb haben wir dann die Next Generation Ventures gegründet. Wir haben die erste Investition damals bei Rose Market, da hatten wir diese Gesellschaft noch nicht aus einer anderen Gesellschaft gemacht, aber haben halt dann dazu gelernt, dass wir einfach eine Gesellschaft brauchen, in der wir das Ganze bündeln und die halt auch nach außen für diese Werte und diese Zielrichtung steht, die ich gerade beschrieben habe. Und wir haben die Next Generation Ventures genannt, aus zwei Gründen. Intern denken wir als Familienunternehmen gerne in Generationen, also wirklich in langfristigen Geschäftsmodellen, in langfristigen Kundenbeziehungen. Das ist uns immer ganz wichtig, auch was Nachhaltigkeit angeht. Das ist das eine, Next Generation, generationenübergreifendes Denken. Und das andere ist tatsächlich auch so gemeint, wir wollen den Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, helfen, eine nächste Generation sozusagen, eine nächste Maturity Level zu erreichen. Also wir sind, wenn wir mit Startups zusammenarbeiten, meistens nicht unter Zeitdruck und setzen uns nicht in der Zeitlinie und sagen, bis dann und dann müssen wir eine Entscheidung treffen, ob wir weiter zusammenarbeiten, sondern uns geht es um Inhalte. Und so kam es zu dieser Gesellschaft, die wir deswegen auch ganz gezielt so bezeichnet haben. Und dann haben wir noch einen Bereich, der ganz wichtig ist, auch in Ergänzung, das ist das Venture Clienting. Das kann Claudia aber, glaube ich, noch besser erklären, weil das eigentlich Claudia verantwortet und macht.
Genau, dann genau das Venture Clienting. Genau, das sind zwei Ansätze, die wir fahren. Zum einen Corporate Venture Capital, wie Alex es schon beschrieben hat, aber auch Venture Clienting ist kein sehr neues Modell tatsächlich, aber eins, mit dem wir uns seit letztem Jahr sehr intensiv befassen, um eben kurzfristig auch Startup-Ideen oder Startup-Produkte mit in die Unternehmensgruppe zu holen. Also sprich, Prozesse zu optimieren, weil wir eben auch so dezentral aufgestellt sind, ist das natürlich auch ein wichtiges Thema, was wir als zentrale Einheit oder als zentrales Venturing-Team im Blick haben. Sprich, wir behalten den Überblick darüber oder verschaffen uns erstmal den Status quo, wo, an welcher Stelle können wir mit Startup-Produkten oder Startups generell Potenziale heben und Prozesse verbessern. Und das ist ein Thema, was uns ja seit Anfang diesen Jahres wirklich sehr intensiv begleitet. Wir jetzt erste Piloten fahren in diesem Jahr und da eben parallelen Strang fahren, weil nicht jedes Startup ist eben für uns dafür geeignet, um zu investieren, sondern es entstehen auch wundervolle Kooperationen im Venture-Clienting-Modell oder in eben Kooperationsvereinbarungen, die dann eben genauso sinnvoll sind für das Startup, aber auch für uns als Unternehmen. Das ist uns immer sehr wichtig, nochmal, wie Alex es schon gesagt hat, dass wir da auf Augenhöhe agieren. Und es gibt Dinge, die können wir natürlich mit unserer langjährigen Expertise im Markt, die wissen wir besser, die können wir besser. Aber es gibt auch ganz viele Stellen, bei denen wir ja viele Wow-Momente erleben, wo die Startups auf uns zukommen und uns, ich würde sagen, Woche für Woche überraschen, inwieweit wir eben neue Projekte denken oder Prozesse anders, effizienter gestalten können. Deswegen sind das so die zwei Stränge, die sich für uns jetzt als Venturing-Team als sehr erfolgsversprechend herausgestellt haben.
Und wenn ich eine Sache dann noch ergänzen darf zu deiner Frage eben, Sven, das ist auch ganz wichtig, wir haben das auch kennengelernt intern jetzt, dass wir das herausstellen müssen, das ist kein Entweder-Oder, wir machen jetzt etwas mit Startups und brauchen deshalb intern weniger Innovatoren oder uns weniger um Innovationen kümmern. Das ist natürlich überhaupt gar nicht die Zielrichtung, sondern das muss eine symbiotische Beziehung sein und das muss auch voneinander profitieren. Das ist auch unsere Zielsetzung, dass wir das einfach sozusagen anreichern, die internen Aktivitäten mit dem, was außen um uns herum passiert. Weil das stellen wir natürlich fest als Unternehmen, mit anderen Unternehmen auch, mit denen wir uns austauschen. Die Außenwelt ist natürlich immer aktiv und wir sehen viele Innovationen und das ist ja nichts Negatives und soll man sich auch nicht gegen wehren, sondern da ist ja eher die Frage, wie kann man das auch gewinnbringend miteinander verknüpfen, ne? Also für diese Startups, aber eben auch für uns als Unternehmen. Also das war ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch gelernt haben, dass wir es auch intern so vermitteln. Es ist kein Entweder-Oder und es ist kein Ersatz für interne Innovationsaktivitäten, sondern es ist ein aktives Aufgreifen und Vernetzen mit dem, was außen um uns herum geschieht.
Absolut, das glaube ich tatsächlich auch. Ihr habt vorhin erzählt, ihr habt damit angefangen, dann habt ihr auch sozusagen eine eigene Abteilung gegründet. Warum kam dann irgendwann der Need, sich auch zum Beispiel mit einer PwC oder überhaupt mit einem externen sozusagen Partei auseinanderzusetzen, um in diesen Bereichen oder generell auch rund um Themen wie Innovation etc. auseinanderzusetzen. Man hätte es ja auch alleine machen können.
Ja, ich starte einmal mit einer Antwort, Claudia, und dann gerne ergänzen. Also wir haben, als wir das Ganze aufgesetzt haben als eigene neue Abteilung auf Corporate Level, das war schon die erste Entscheidung, ne? Ist das eigentlich auf Corporate Level, unabhängig von den Unternehmensbereichen oder sitzt das in einem Unternehmensbereich? Da haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden und gesagt, nein, das muss eine Gruppeninitiative sein, das muss aus der Militärgruppe kommen. Das sind halt, was ich gerade beschrieben habe, manchmal Adjacent-Sachen, die sind nicht ganz Kerngeschäft für den Unternehmensbereich, da würde der dann vielleicht schneller sagen, damit beschäftigen wir uns nicht. Wir sehen dann vielleicht aber eine Vernetzung zwischen zwei oder mehreren Unternehmensbereichen und ein Potenzial, was man dann vielleicht noch aus Gruppenperspektive sieht. Und deswegen haben wir das Ganze auf Gruppenperspektive gemacht. Und als wir damals gestartet sind, auch mit Lisanne im Team, das war ein ganz toller Start, da haben wir nämlich neben der wirklich sehr pragmatischen und gleichwohl sehr strategischen Ableitung der Suchfelder, haben wir so ein, ich nenne es immer so eine Nullwelle des Scoutings gemacht. Wir haben einmal geguckt, naja, gibt es denn eigentlich Startups, die für unsere Suchfelder relevant sind? Ne? Denn nur weil das draußen viele andere Unternehmen machen, ist das natürlich noch lange kein Grund für uns als Melitta das auch zu machen, sondern es muss halt sinnvoll für uns sein. Und da haben wir halt eine Nullwelle gemacht, ein Scouting weltweit, global und haben dann tatsächlich auch, in dem Fall waren das über 1000 Funde, richtig spezifisch für diese Suchfelder gefunden, was sich dann natürlich runterkaskadiert nach näherem Ansehen auf 100, die wir uns näher angeguckt haben, aber ich glaube 40 bis 50 auch, mit denen wir ganz konkret gesprochen haben. Und die Quintessenz aus dem ist eigentlich, wir haben dann festgestellt, oh ja, da ist eine ganze Menge Potenzial für uns in der Außenwelt bei Startups. Da sind viele Innovationen, die uns betreffen, entweder später mal als Wettbewerber oder eben im Idealfall vorher als Kooperationspartner. Ja, und dann haben wir, deine Frage aufgreifend, Herr Sven, haben wir überlegt, wie stellen wir uns da intern auf? Wir hatten eigentlich noch ein größeres Team für diese ganzen Aktivitäten geplant, dann aber schnell festgestellt, dass bei dieser erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem PwC-Team und den einzelnen Menschen, ist ja auch sehr menschenabhängig, dass wir da einfach begeistert waren, dass es gut funktioniert hat und sehr effizient auch funktioniert hat. Und wir festgestellt, Mensch, das ist, glaube ich, eine Aktivität, dieses Scouting, die kann man besser gebündelt von jemandem machen lassen, der sich damit wahrscheinlich in höherer Drehzahl beschäftigt. Ne? Also ein ganz klassisches Outsourcing, wenn man so will. Und es gibt ja verschiedenste Datenbanken, Netzwerke und so weiter, über die man gehen kann, über die solche Startups in, reinkommen, solche Ideen reinkommen. Und würde man das als Unternehmen alles selber abgreifen wollen, ist das recht aufwendig, glaube ich. Ne? Also recht aufwendig und auch ja, ressourcenintensiv, ne? Menschenintensiv. Und da ist es einfach viel schneller und passender, wenn das ein externer Partner macht. Denn also da gehe ich von aus, Lisa, dass das ja so passiert und das wollen wir ja auch als Kunden und profitieren ja auch davon. Wenn man für einen anderen Kunden etwas sucht und denkt, Mensch, das könnte auch für den Kunden XY passen, dann hat man da ja Spillover-Effekte, die natürlich total toll sind und die wir ja auch gerne nutzen. Ne? Und die kriegt man ja halt nur, wenn man so eine große Suche macht, wie es sicherlich PwC macht, so eine professionelle. Und was gleichzeitig dann auch sehr gut ist, ist die Aufbereitung der Suchergebnisse. Und Florian hat es eben mit an die Hand nehmen beschrieben. Also fühlen wir uns dann ja auch im positiven Sinne, nämlich, dass wir nicht einfach nur Ergebnisse abgeladen bekommen, sondern dass wir wirklich über diese Ergebnisse sprechen, das ist ganz wichtig, sprechen, die auch schon vorqualifiziert sind. Und das ist natürlich ein total großer Mehrwert, den wir in der Zusammenarbeit mit PwC haben, wo wir uns darüber freuen und was einfach auch wirklich gut und erfolgreich funktioniert. Der andere Punkt, warum wir trotzdem so eine interne Abteilung auf Corporate Level gegründet haben, ist, dass Claudia und ich uns eigentlich auch als Schnittstelle nach innen und außen verstehen. Warum ist das wichtig? Wir glauben, dass es schwierig ist für ein Startup, Florian hat das eben aus seiner eigenen Perspektive beschrieben, Kontakt mit Unternehmen aufzunehmen, wenn man gar nicht genau weiß, an wen muss ich mich denn wenden, wenn es da keinen zentralen Anlaufpunkt gibt. Wir erleben das ja auch bei uns im Konzern, dass Startups anfragen, wenn die uns vielleicht vorher noch nicht gesehen haben, Claudia und mich oder die Next Generation Ventures im Außenauftritt, dass sie dann vielleicht in irgendeiner Abteilung sich verirren und es da dann vielleicht gar nicht auf fruchtbaren Boden trifft, obwohl es vielleicht an einer anderen Stelle doch eine Relevanz für uns hätte. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine einheitliche Außenschnittstelle nach außen haben, also ein Auftreten, mit dem wir sagen können, das wollen wir als Melitta, dafür stehen wir, für diese Werte, für Langfristigkeit und diese ganzen Themen, die wir dort aufgeführt haben, dann können wir das wirklich konsistent und einheitlich nach außen darstellen. Startups und Netzwerke wissen, wo sie sozusagen andocken müssen für Melitta. Und der zweite Punkt ist, interne Schnittstelle, hatte ich auch gesagt, wir verstehen uns halt auch als Servicepartner sozusagen, Dienstleister für unsere internen Kollegen. Es ist ja so, dass wenn wir intern diese Suchfelder besprochen haben mit Unternehmensbereichen, die weiterentwickeln diese Suchfelder oder ganz konkrete Problemstellungen haben des Venture Clientings bekommen, es für uns einfacher ist, für Claudia und mich, weil wir jetzt natürlich auch die Kontakte haben in die Netzwerke, auch zu Lisanne, zu PwC, das weiterzuspielen und dann auch Ergebnisse reinzuholen, als würde das jetzt jeder Unternehmensbereich für sich selbst neben seinem Tagesgeschäft machen. Deswegen glauben wir, dass auch diese internen Schnittstellenfunktion ganz wichtig ist.
Was ist auf der anderen Seite, Claudia, eine große Herausforderung für euch nach innen? Ich meine, ihr seid jetzt ein Stück weit die Speerspitze. Ihr holt euch die Informationen. Ich gehe das ja selber in sehr, sehr vielen Organisationen mit. Dann hat man die zwei Verrückten, die da die tollen Ideen reinbringen. Aber innen drin ist es ja oftmals dann nicht immer der fruchtbarste Boden, auf dem man dann tatsächlich auch Veränderungen trifft. Was ist eure große Herausforderung auch gerade als Brückenbauer nach innen?
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind sie ein Ansprechpartner, mit dem sie tatsächlich über die Arbeitsflächen ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn sie wachsen mit ihrem Team, können sie auch in ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, ein Thema, was wir unterschätzt haben, ist, gerade wenn du mit solchen Aktivitäten startest in einer sehr großen Unternehmensgruppe, wie viel Kommunikationsarbeit du tatsächlich leisten musst, um sichtbar zu sein, um eine Stimme zu erhalten. Weil, wie Alexander es beschrieben hat, die Unternehmensbereiche sind natürlich in dem operativen Geschäft eingespannt, ganz klar. Und wenn wir da an die Türen klopfen, gehen die meistens nur so einen kleinen Sperrweit auf. Da muss man natürlich einmal ja trotzdem dranbleiben und Kommunikationsmaßnahmen auf jedem Schritt mitdenken. Und das, was wir tatsächlich, ich denke, da können auch viele Unternehmen gerade dem beipflichten, unterschätzt haben, ist wirklich dieses typische, diese Balance zu halten zwischen Tempo und Struktur. Also weil irgendwo, ja, die Startups können Dinge vielleicht schneller machen, erwarten Rückmeldungen schneller, bei denen wir teilweise erstmal die Erwartungshaltung wieder richtig stellen müssen, weil wir eben bestimmte Strukturen haben. Wir haben Governance-Prozesse, die wir einhalten müssen. Aber das ist auch, oder das sehe ich uns als Venturing-Team in der Verantwortung, diese Prozesse effizienter zu gestalten und von Grund auf da das Setup so zu setzen, dass wir beispielsweise für ein Pilotprojekt nicht den Standard-Einkaufsprozess einhalten, sondern dann Fast-Track implementieren, um eben auf die Antworten des Startups ja schneller reagieren zu können. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die wir ja zu Anfang nicht so im Blick hatten, weil das Themen sind, die auf dem Weg passieren. Das sind Themen tatsächlich, die du dann in den ersten Kooperationsprojekten, in den ersten Investmentprozessen tatsächlich erst aufkommen und du dann merkst, wir müssen da eben Strukturen schaffen, aber auch viel kommunizieren. Also das ist auch ein Thema, was uns immer ganz wichtig ist, auch offen gegenüber den Startups zu sein oder auch transparent zu kommunizieren, wenn gerade Dinge im Delay sind, wenn wir gerade Dinge haben, wenn wir auf eine Rückmeldung warten oder ähnliches, und die Erwartungshaltung eben an der Stelle wieder richtig zu stellen, beziehungsweise da diese Kommunikationsarbeit oder diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Das sagt man immer so schön in der Bildersprache oder bilderbuchhaft, ne, dass das Corporate so langsam ist und die Startups schneller. Ist nicht oftmals so, aber es kann natürlich passieren und da sind wir auch dran bemüht, da immer sehr transparent zu agieren. Genau.
Wir profitieren vielleicht den ergänzenden Satz natürlich auch dann davon, dass wir eben auf diesem Corporate-Level diese Next Generation Ventures gegründet haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Freiheit, wenn wir sagen, okay, das ist interessant für uns, da sagt man uns die Konzernleitung, da sagen wir uns einzelne Stimmen, da sagen wir vielleicht aus unserem Erfahrungsschatz, das ist ein wichtiges Thema, das könnte Potenzial haben, dem wollen wir uns widmen, dass wir auch alleine loslaufen können. Das war uns ganz wichtig. Das war auch damals bei der Gründung dieser Abteilung ganz wichtig, dass sie auf Corporate-Level sitzt. Natürlich holen wir lieben gerne, brauchen wir auch die Expertisen aus den Unternehmensbereichen ein. Und im Idealfall matcht das ja auch und die sagen, Mensch, das ist auch super für uns, wir wollen das gerne machen, aber wir nehmen denen dann halt Arbeit ab, wie Claudia es beschrieben hat. Ne? Früher war es dann vielleicht so, wenn ein Unternehmensbereich Venture Clienting machen wollte mit einem Startup, dann musste er sich neben der eigentlich inhaltlichen Thematik ja auch um alle Formalia kümmern. Ne? Er musste Verträge machen, er musste sich darum kümmern, was darf ich jetzt mit dem machen, was darf ich nicht machen. Und das ist jetzt alles ein Know-how, ein etabliertes Vorgehen, was Claudia und ich dann halt anbieten, was wir sozusagen alles zur Verfügung stellen und sich der Unternehmensbereich dann wirklich nur noch auf die Inhalte konzentrieren kann. Und wenn wir es da schaffen, und da sind wir eigentlich sehr gut dabei, dass wir den Unternehmensbereichen zeigen, den Kollegen hier, guck mal, das hilft, das kann dir wirklich helfen. Ne? Das ist sozusagen ein externer Turbo, ganz salopp gesprochen. Dann findet das auch Anklang und dann wird das auch wirklich gerne in Anspruch genommen. Aber die ganz normalen Barrieren, die am Anfang vielleicht da sind, im Sinne von, oh, habe ich da Zeit für, muss ich mich damit beschäftigen oder auch Budget kann ja auch ein Thema sein, habe ich da Budget in meinem Unternehmensbereich für, wer muss das Ganze bezahlen, wenn wir da jetzt einen Versuch machen, das wollen wir halt möglichst abmildern, dass es halt nicht daran krankt, sondern dass es möglichst flüssig läuft und nur der Inhalt im Vordergrund steht und wenn der Inhalt für uns wichtig ist, dass wir das dann auch gemeinsam mit dem Startup hinbekommen.
Lisanne, was wäre, wenn ich das jetzt höre, für dich jetzt nicht nur rein auf Melitta, sondern generell gesprochen auch sozusagen in der Zusammenarbeit mit Kunden in diesem Kontext, das größte Learning der letzten Monate, Jahre, wenn es darum geht, okay, was ist eigentlich wirklich wichtig, damit am Ende auch erfolgreich an KPIs, an Zielstellungen gearbeitet werden kann? Was ist da dein größtes Learning?
Aus meiner Perspektive, also dadurch, dass ich jetzt die Freude auch habe, das ganze Projekt Next Generation Ventures ja schon von Anfang an mit begleiten zu dürfen, finde ich es da eine ganz besondere Komponente, die ich gerade auch bei Claudia und Alex beobachtet habe, sowohl in die interne Perspektive als auch auf der Startup-Seite da wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren, weil das ist was wir tatsächlich in allen Richtungen immer wieder hören, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, sowohl intern einfach seine Fürsprecher und irgendwo auch die internal Champions zu identifizieren, um da intern weiterzukommen, aber eben gleichzeitig auch einfach den Umgang mit den Startups auf Augenhöhe zu treiben. Claudia, wie du es eben auch beschrieben hattest, ist das natürlich auch ein elementarer Part für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit am Ende, um da auch eben zu schauen, wie man da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in die Zukunft gerichtet umsetzen kann. Und was ich, finde ich, auch als Erfolgsfaktor, gerade besonders in dem Case Melitta, beobachtet habe, ist, dass ihr da eine wahnsinnig tolle Offenheit gegenüber dem Startup-Scouting mitbringt. Ne? Also dadurch, dass ihr euch nicht nur auf ein Instrument limitiert, habt ihr natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, da zu schauen, okay, wie kriegt man jetzt die nächste Erfolgsgeschichte hin, mit der ihr eben auch intern die Gruppe überzeugen könnt. Das heißt, da würde ich sagen, zusammengefasst, einmal Kommunikation auf Augenhöhe und aber eben auch eine Offenheit gegenüber verschiedenen Innovationsvehikeln.
Finde ich spannend. Was ist auf der anderen Seite, wenn man mal von der Struktur ein Stück weit weggehen und die Kommunikationsketten, was ist wirklich Nutzen für Melitta? Also wenn, keine Ahnung, dass jetzt ein Startup hört oder andere hört, okay, der sich auch einigermaßen vorstellen kann, was ist die Wertschöpfungskette von Melitta, auch vielleicht in unterschiedlichen Produktportfolios, die ihr auch habt. Was sind Dinge, die euch tatsächlich wirklich Nutzen bringen, die auch im Endeffekt auch adressierbar sind aus diesem Level? Das sind alles Elemente, die sich innerhalb der Wertschöpfungskette befinden, wo es um Effizienzsteigerung, sei mal Automatisierung, Augmentation von Prozessen und von anderen Elementen geht. Bei welchen Themen, andersrum gefragt, Claudia und Alexander, fängt das Herz an, ein Stück weit mehr zu schlagen als bei anderen, je nachdem, was euch vorgestellt wird? Welche Themen sind das?
Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten. Viel Spaß dabei und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ja, ich würde das auch wieder etwas daran an dieser Linie unterscheiden, wo investieren wir und wo machen wir Venture Clienting. Beim Venture Clienting geht es eher darum, wie Claudia es eben schon beschrieben hat, dass wir Impact erzeugen im Sinne von Kosteneffizienz, Technologieführerschaft. Dass wir in den Produktionsprozessen, und da haben wir ja ganz unterschiedliche, von Kaffee, von Plastikprodukten und so weiter, dass wir da halt Innovation in den Produktionsprozess reinbringen und den Menschen in der Fertigung, in der Produktentwicklung, aber auch helfen zu überlegen, Mensch, wie kann das effizienter gehen? Wo können wir da vielleicht neue Add-ons ranbasteln? Bei der Next Generation Ventures, wenn wir investieren, dann ist es meistens etwas, was uns mehr zum Kunden hin bewegt. Ne? Also da, wenn du fragst, Herz höher schlagen lässt, wir haben ja ein Startup, in dem wir investiert sind, zu Lupinencafé, Loffi heißt das. Und da ist es für uns natürlich eine Herzensangelegenheit, weil das im weitesten Sinne im Kaffeesegment stattfindet. Und das sind die Trends, mit denen wir halt auch jeden Tag arbeiten, auf die wir antworten. Das sind die Kunden, mit denen wir auch arbeiten. Das sind teilweise unsere aktuellen Kunden, teilweise sind es aber auch dann neue Kundengruppen, die wir dann idealerweise ergänzend zu unseren erschließen können. Und das ist dann eine ganz interessante, wichtige Sache in dem Sinne. Und dann geht es sicherlich auch darum, dass wir Topline Umsatz generieren wollen, also wirklich Geschäft groß machen wollen mit dem Startup zusammen. Gerne auch das Startup vorrangig erstmal für sich und wir mit einer Beteiligung im Hintergrund und diesen Umsatz natürlich auch ins Profitable führen wollen. Denn nicht jedes, also es gibt es ja schon, aber nicht jedes neue Geschäftsmodell ist ja natürlich vom ersten Tag an profitabel. Das ist dann sicherlich die zweite Aufgabe, wo wir auch den Startups helfen, zu überlegen, wo können wir jetzt halt mit Synergien oder mit Power, die wir halt reinbringen, Kosteneffizienz erreichen oder andere Dinge, dass das Ganze auch profitabel wird.
Auf der anderen Seite, das interessiert mich tatsächlich, weil ich habe mehrere Projekte gerade begleitet, wo es dann darum geht, naja, da waren auch irgendwie Corporates interessant für mich. Du hast vorhin auch gesagt, Andreas und Claudia, ihr habt erwähnt, man muss auch sich selber bei Startups sich bewerben. Wie sexy ist Melitta als strategischer Partner für Organisationen? Hat das sehr viel damit zu tun, wie nah es an der Wertschöpfungskette ist, weil man dann natürlich Thema Markteintritt, nicht nur Kapital, sondern auch strategisches Wissen, Zugang und. Also ist man umso attraktiver, umso näher es am eigenen Kerngeschäft der eigenen Themen ist? Oder geht es auch wirklich darum, okay, wir schaffen es tatsächlich auch durch die Menschen, den Zugang, auch so ein bisschen als Sparring und auch das Ökosystem, was wir selber mitbringen, auch für teilweise auch ein bisschen weiter weg stehenden Themen attraktiv zu sein? Weil ich merke das auch schon relativ oft, dass nur weil man will oder auch weil man finanzielle Mittel hat zum Teil, nicht jedes Mal der Zuschlag dann auf einen selber fällt, weil natürlich auch sehr, sehr viele sich um einige wenige in bestimmten Bereichen buhlen. Wie nehmt ihr das wahr? Also wie attraktiv seid ihr aktuell für den Gegenpart?
Ja, Claudia, du sprichst mit so vielen Startups pro Woche. Sag das gerne mal. Also ich freue mich dann jedes Mal wieder drüber, wenn ich das höre.
Ja, also wie attraktiv sind wir in der Startup-Szene? Ich glaube, das ist auch was sich jetzt zunehmend entwickelt oder wir jetzt auch dran sind, das weiterzuentwickeln. Und tatsächlich überraschenderweise sehr attraktiv, um ganz direkt zu antworten. Es ist auch so, dass
Warum überraschenderweise?
Ja, weil tatsächlich so sehr simple Dinge, die wir schon immer tun, immer getan haben, also sehr wertvoll sind für Startups. Ob es jetzt ist, dass sie wirklich den Kontakt zu unserem Vertriebsteam bekommen und mal auf sehr hoher Flugebene über Vertriebsmöglichkeiten oder die LEH-Struktur in Deutschland sprechen. Oder ob wir Dinge im Bereich der Maschinenentwicklung sparen, teilen. Das sind ja Dinge, die womit sich die Kollegen tagtäglich beschäftigen. Das ist deren tägliche Arbeit. Und das sind Dinge für Startups, die finden teilweise hinter verschlossenen Türen statt. Da bekommen die gar nicht so schnell einen Einblick oder den Zugang zu. Und diese Türen, diese Barrieren wollen wir eben aufbrechen. Natürlich nicht mit jedem Startup, was uns anspricht. Da sind wir natürlich dann auch immer, blicken wir sehr differenziert drauf. Aber da, wo es Sinn macht inhaltlich, da verknüpfen wir immer sehr gerne und auch immer auf einer sehr transparenten Ebene tatsächlich, dass die Startups auch eben den Mehrwert strategisch inhaltlich mitbekommen. Und das ist für uns ja immer auch ganz wichtig, gerade wenn wir auf Investments blicken, dass wir da eine strategische Anknüpfungspunkte haben. Und da merken wir, dass die Resonanz aus dem Markt, aus der Startup-Szene tatsächlich sehr groß ist. Deswegen auch überraschenderweise. Ja.
Genau, also wir waren sicherlich nicht das erste Unternehmen mit einer solchen Gesellschaft am Markt. Das kann man sicherlich sagen. Das haben wir, oder hatte ich eben schon mal ein bisschen ausgeführt, wie wir dazu gekommen sind, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und das zeichnet ja auch uns manchmal aus, dass man da bedächtig rangeht. Und diese Zurückhaltung und dieses vielleicht auch ein bisschen bescheidene Vorgehen, das ist halt der Grund dafür, warum wir sagen, naja, auf der einen Seite sind wir vielleicht doch auch mal überrascht, wenn wir halt ein sehr positives Feedback, nicht nur von Startups, sondern auch von anderen Unternehmen, mit denen wir uns austauschen, bekommen oder Netzwerken, die sagen, Mensch, euer Ansatz, der wirkt sehr durchdacht und ist jetzt auch mittlerweile ganz gut gereift und hat ein schönes Profil. Und ich glaube, das ist einer der Gründe. Und wenn wir mit Startups konkret sprechen, warum da ja die auch nach dem Erstgespräch, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ist mal vielleicht interessant vorher von außen gesehen, Sven, wie du es beschrieben hast, und man möchte gerne was von den Kompetenzen zum Beispiel vielleicht abgreifen, die man da vermutet, ob das der LEH-Zugang ist, Vertriebsstrukturen oder Kostkompetenzen zum Beispiel im Kaffeebereich, das kann ja alles erstmal nur ein Außenbild sein, aber tatsächlich haben wir dann auch immer noch, wenn Claudia und ich mit denen gesprochen haben, immer noch eine ganz gute Response, und das glaube ich, kann man wirklich auf bestimmte Punkte zurückführen, nämlich für mich sind es die wichtigsten. Wir gehen immer ehrlich in solche Gespräche. Claudia hat es auch gesagt. Also wir sagen auch, was wir nicht können oder wenn etwas nicht passt. Also wir sind halt eben da doch unterschiedlich zu manch anderen Geschäftsmodellen, die sagen, wir müssen jetzt in Startups investieren, egal was es ist. Das machen wir nicht, sondern wir gucken halt wirklich, passt es für uns und passt es auch für Startup. Und das haben die Startups auch gemerkt, mit denen wir sprechen. Wir nehmen immer auch die Perspektive des Startups ein, denn es kann langfristig nur eine Win-Win-Situation sein, wenn wirklich beide denken, Mensch, das ist eine gute Partnerschaft, von der profitieren wir auch und die hilft uns beiden. Das ist uns wichtig, diese Perspektive nehmen wir ein und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Ehrlichkeit, was da eine Rolle spielt. Dann ist es in unserer Positionierung, wenn wir das vorstellen, Startups, was wir machen, eben auch diese Langfristigkeit, die mit einem Familienunternehmen, ich meine, wir sind auch schon über 120 Jahre alt jetzt mittlerweile, am Markt und eine der bekannteren oder alle Marken, die wir bei uns im Beritt haben, bekannten Marken in Deutschland, da kann man halt auch wirklich glaubwürdig sagen, wir stehen auch für Langfristigkeit. Na, also wir haben wirklich, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Loffy, die Perspektive, dass wir gerade nicht sagen, wir beenden das Ganze dann 2027 oder sowas. Nein, sondern wir gucken uns das dem Geschäftsverlauf entsprechend an. Das ist für uns das Wichtige. Wir denken uns rein in die Situation und überlegen, was braucht das Startup jetzt eigentlich? Was braucht das Startup? Was hilft dem am meisten? Wir haben, da wurden wir manchmal, Florian, ganz interessant, auch mal, ich würde fast sagen, von anderen Externen auch mal kritisiert oder es wurde kritisch hinterfragt, als es hieß, ihr habt gar kein Schema F. Ne? Also wir haben gar kein Schema F, wie wir mit diesen Startups umgehen. Wir haben schon einen sehr genauen Plan, was wir mit denen machen und in welchen Stufen und was wann passt. Das haben wir schon. Aber wir haben ganz bewusst keine Schablone, wo wir beim Scouting zum Beispiel vorher reinlegen und sagen, das Startup ist jetzt 3,4 bis 8,9 Monate alt und nur in dem Bereich gucken wir uns das an. Das kann man machen. Das kann man sicherlich machen, wenn man auch mit über 1.000 pro Monat spricht und daraus eine Auswahl treffen muss. Wir gehen halt wirklich nach Inhalten vor und das merken halt auch die Startups. Und der letzte Punkt, den ich glaube, das ist ehrlich gesagt für mich sogar der wichtigste, warum die Startups, mit dem wir zusammenarbeiten, auch immer gerne mit uns zusammenarbeiten. Wir stellen unternehmerische Freiheit sicher. Wir stellen die nicht nur sicher, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir fordern die sogar ein. Wir wollen ja gerade mit Startups zusammenarbeiten, weil wir da unternehmerischen Freigeist sehen und auch unternehmerischen Elan. Und wir haben, das kann man vielleicht aus dem Nähkästchen einmal plaudern, weil das einfach so ein schönes Beispiel ist, was wir auch immer wieder gerne anführen. Wir haben in einer Präambel zu einem Kooperationsvertrag, offenen Beteiligungsvertrag, richtig reingeschrieben, dass für uns als Melitta, genauso wie wir es auch bei uns intern im Unternehmen sehen, unternehmerische Freiheit ganz wichtig ist. Also jeder Mitarbeiter muss im Idealfall unternehmerisch denken und muss auch die Freiheit dazu haben. Und auch das Startup sollte nämlich nach einer Kooperation oder nach Eingehen der Kooperation mit Melitta, ob über Beteiligung oder nicht, gerade nicht das Gefühl haben, oh, jetzt arbeiten wir mit Melitta zusammen und jetzt warten wir mal, was die uns sagen. Das sollte gerade nicht das Modell sein. Das kann auch nicht das Modell sein. Und das war für uns ein ganz tolles Aha-Moment, als wir dann in dieser Präambel des Vertrages reingeschrieben haben, wir bieten in jedem Fall oder wir stellen sicher diese unternehmerischen Freiheiten, fordern die aber auch unbedingt ein. Da war für uns ganz toll zu sehen, dass dieses Startup dann auch gesagt hat, die beiden Gründer haben gesagt, das finden wir total wichtig, das wollen wir nämlich auch. Das hat uns nämlich gezeigt, dass wir mit genau den richtigen Menschen zusammenarbeiten, weil genau mit diesen Menschen wollen wir zusammenarbeiten.
Das ist ein schöner Ansatz. Ihr habt jetzt auch so ein Stück weit natürlich auch erzählt, wie, ich sag mal, der Status quo verprobt ist mit Next Generation Ventures, wo das und natürlich die Frage ist, wenn ihr euch selber einen 5 bis 10 Jahresplan aufmacht, sagen wir mal 5, das ist ja schon eine Hardcore-Vision in der aktuellen Zeit, wohin wollt ihr Next Generation Ventures tatsächlich drehen? Also was ist das Ziel? Gibt es eins oder geht es einfach darum, irgendwie Step by Step genau die Entwicklung, die man jetzt hat, das auszubauen und mal gucken, wo man hingeht? Oder habt ihr für euch ein definiertes Ziel? Pass auf, wir wollen schon in die Organisation so viel Quantität, so viel Qualität, so viel Geschäftsmodell reinpacken im Zuge auch von der KPI-Entwicklung. Was ist tatsächlich spannend für euch? Das würde mich interessieren in Richtung Melitta. Und mich würde es auch nochmal interessieren, Lisanne, Florian, in eure Richtung. Wir haben ja hier, ich sage mal, tatsächlich so ein Stück weit einen Prototypen, wo man sagen kann, man kann ja auch gemeinsam Themen handeln, ja, und auch heben. Weil man hat Marktpotenziale, die man gemeinschaftlich adressiert, man hat Kapital, das man gemeinschaftlich adressiert und, ja. So kann man natürlich einem einzigen tatsächlich, wenn ihr beispielsweise sagt, okay, wir haben ein Startup, das ist mega und das passt hier in die Wertschöpfungskette wie eine Eins rein. Da braucht es aber nochmal was. Das ist natürlich auch interessant, dann für PwC da vielleicht auch sogar so ein Stück weit mitzumachen. Also wie stark ist auch das Thema Venture-Ökosystem in der Zukunft etwas, was für Wachstum sorgt? Also ich würde gerne mal diese Frage am Ende, so wenn wir mal so wirklich nach vorne schauen, 5, 6 Jahren, wie wichtig ist das A für euch, was wollt ihr erreichen in der Zukunft Richtung Melitta und B in Richtung PwC auch, und wie wichtig ist auch so eine Art der Konstellation und auch eigene Ziele, eigenes Wachstum, eigene Synergieeffekte und Ökosysteme auch natürlich in der Zukunft noch weiter zu hebeln und natürlich die Marktpotenziale, die man hat, natürlich auch passend einzusetzen. Lass uns einmal das Ball erstmal mit zu euch spielen, Alexander und Claudia. Was ist die Vision? Wie ist sie definiert? Gibt's die?
Ja, das ist eine schöne Frage. Wir, die Vision ist tatsächlich auf Melitta definiert, dass wir einfach Melitta helfen wollen, langfristig profitable und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu unterstützen. Dazu soll das Ganze dienen und helfen. Wenn ich es aber mal noch konkreter fassen darf, weil du es jetzt so gefragt hast, wie ich mir das vorstellen würde, was ich mir wünschen würde, wo ich glücklich wäre, wenn es so wäre in 5 Jahren, ist, und teilweise sind wir da heute schon fast an manchen Stellen angekommen, wenn es ein gewünschtes, akzeptiertes Instrument bei uns in den Unternehmensbereichen ist, zu sagen, Mensch, ich habe hier eine Problemstellung oder ich sehe hier einen Innovationsbedarf und guck doch mal, ob es in der Außenwelt etwas gibt, was da reinpasst. Na, das wäre eine tolle Sache. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Das haben wir in einzelnen Bereichen, Unternehmensbereichen schon geschafft. Aber wenn das halt ein regelmäßiges Standardinstrument sozusagen in den Köpfen ist und man gleich weiß, ah, das ist die Next Generation Ventures, die steht auch dafür, nicht nur, aber auch. Aus der Außenwelt würde ich mir wünschen, und das merken wir jetzt gerade sehr schön, wie Claudia es eben beschrieben hat, dass wir einfach sofort im Relevant Set sind von Startups, wenn es um Dinge geht, die für unsere Bereiche, für unsere Unternehmensbereiche, für unsere Geschäfte relevant sind. Also wenn jetzt ein Lupin Startup, da hatten wir das jetzt ja sofort als erstes, denkt, Mensch, Melitta kann uns bestimmt helfen. Wir gucken mal, ob die auch zu sowas bereit sind und dann auf uns stößt. Und das erleben wir gerade, dass wir im Moment viel mehr Anfragen haben und tatsächlich auch relevante Anfragen, also Dinge, die für uns echt interessant und relevant sind, viel mehr, als wir abarbeiten können. Und als dritten, letzten Punkt von meiner Seite, Sven, du hast es schon angesprochen, ich bin da immer ein bisschen verhalten, der etwas gedehnte Begriff von Ökosystemen, ne, der ist ja sehr strapaziert an manchen Stellen. Den finde ich ja aber tatsächlich, wenn man mal über Visionen nach vorne denkt, sehr relevant. Idealerweise würde ich mir Melitta vorstellen in 5 bis 10 Jahren Richtung Startups als boundaryless Organisation, ne? Also als wirklich grenzenlose Organisation, wo man einfach in Kooperation fließend übergeht und ein lebendes Ökosystem in dem Sinne hat, dass man die Dinge, die relevant sind für unsere Geschäftsmodelle, für unsere Kunden, dass man die frühzeitig erkennt und mit einbindet bei uns, ganz fließend und flüssig und natürlich auch wieder was zurückgeben kann ins Netzwerk.
Was ist es bei euch, Lisa und Florian, wenn ich in eure Richtung blicke?
Für uns natürlich super spannend zu sehen, ja, was bei verschiedenen Unternehmen läuft und funktioniert, in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Skalierungsdimensionen. Ja, du hast gerade so ein Stück weit angesprochen, wie können wir daraus Effekte multiplizieren. Einerseits hatte ich ja eingangs gesagt, ja, man definiert sehr klar ein Problem und dann sucht man die sehr konkrete Lösung dazu. Auch zu weit gehört natürlich auch, dass viele Probleme sich gerade zum Beispiel um AI-Adoption und Produktivitätssteigerung beispielsweise durch AI drehen. Mhm. Ja, und wenn das ein Tool ist für die HR-Funktion, für die Finance-Funktion, dann ist es natürlich relativ austauschbar, in welcher Branche man das einsetzt, so dass wir dann natürlich auch gucken, was können wir selbst auch in-house dann nutzen bei einer PwC und wie können wir dann die besten Startup-Pferde im Stall dann möglichst auch unterstützen und mehreren Unternehmen und Kunden vorstellen. Für uns läuft das auch immer noch sehr stark über persönliche Aktivierung. Wir haben diverse konkret 3 Communities, in denen wir uns regelmäßig austauschen mit den Innovationsverantwortlichen, mit den Venture-Investoren auf der Corporate-Seite und haben noch ein Women in And Innovation Netzwerk, speziell für die weiblichen Führungskräfte im Innovations- und Corporate Development Bereich. Und das nehmen wir schon sehr ernst, weil jenseits von allen Datenbanken und AI-Tools, wir glauben, dass am Ende auch die Menschen zusammenarbeiten müssen. Ne? Claudia und Alexander mit dem Gründer, der Gründerin. Und von daher versuchen wir, da die richtige Balance zu finden zwischen echten Netzwerken und möglichst hohem Maß an Standardisierung und Skalierungsfähigkeit.
Ja, ich glaube auch, dass da vor allem die Vernetzung über Branchen hinweg immer wichtiger werden wird, weil wir einfach ganz klar sehen, dass es einfach gemeinsame Nenner in verschiedenen Fokusthemen gibt, sei es jetzt Nachhaltigkeit ganz gezielt in der Kreislaufwirtschaft, die Themen, die ihr euch anguckt, oder wirklich Potenziale in künstlicher Intelligenz, wo sei es jetzt die Verbesserung von Kundeninteraktion oder Untersuchung von Konsumentenverhalten, sind ja am Ende alles Themen, die eben nicht nur eine Militär beschäftigen, sondern auch viele andere unserer Kunden. Deswegen ist das, glaube ich, für uns als so brückenbauende Rolle nochmal die Aufgabe zu schauen, okay, wo sind da eigentlich die Synergien, wo sehen wir ähnliche Aufgaben und ähnliche Challenges und wo sehen wir dann auch vor allen Dingen die Möglichkeit, Probleme mal gemeinsam anzugehen und zu gucken, was ist eigentlich gerade die beste Lösung für das Problem und wie kann man das gemeinschaftlich angehen.
Letzte Frage. Was ist eigentlich das Wichtigste, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein? Egal ob es auf Corporate-Seite, egal auf welcher Seite, was ist die eine Zutat, wo ihr sagt, wenn es eine geben würde, ja, die ihr in den Topf reinwerfen müsstet, wenn es darum geht, okay, wie schafft man es in gemeinsamen oder in Zusammenarbeit, in Kooperation, whatever, besser zu sein, zukunftsfähiger zu sein, anpassungsfähiger zu sein? Welche Zutat würdet ihr in den Topf reinwerfen? Was würdet ihr anderen empfehlen? Egal, was ihr braucht, das ist wichtig, weil ansonsten werdet ihr definitiv nicht in diesem Spiel mehr oder weniger erfolgreich sein. Weil man muss ja dazu sagen, bevor ihr darauf antwortet, wir reden hier über einen richtig schönen Case, aber das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendwie in der großen Masse in Deutschland bei allen Unternehmen so hervorragend klappt. Ja, es passiert bei einigen ganz gut, viele machen das schon richtig, richtig gut, aber es sind ja noch viel zu wenige, die tatsächlich solche Ansätze erfolgreich umsetzen, weil sie sich entweder es nicht schaffen, es nach innen zu tragen, ja, es entweder nicht schaffen, sich auf Teamfähigkeit, Kooperationselementen einzustellen und. Also es sind ja, damit es funktioniert, müssen natürlich ein paar Parameter stimmen. Ihr habt aber nur eine Zutat. Welche werft ihr rein?
Für mich ist Mindset. Also gerade auf der Corporate-Seite. Jetzt nehmen wir gleich alle nach dem Podcast mal ChatGPT und fragen Folgendes. Ja, das schreiben wir rein. Ja, die Welt ist in massiver Veränderung. Ja, wir sehen verändertes Verbraucherverhalten. Wir sehen Krisen, Kriege, einbrechende Lieferketten und so weiter. Du bist CEO eines Corporates, beschreibe deine aktuelle Lage in einem Wort. Und dann machen wir das Gleiche nochmal und schreiben wir, du bist CEO eines Startups, beschreibe die aktuelle Lage in einem Wort. Ja, was denkt ihr, was kommt raus? In den beiden Varianten? Ja, der CEO des Corporates, da schmeißt, je nachdem, welches Model du nimmst, ja, kommt dann irgendwie Transformation, Zeitenwende, Herausforderungen, solche Dinge. Mhm. Egal welches Modell du bei den Startup-Gründern nimmst, kommt immer ein Wort. Opportunity. Ja, das ist einfach. Und das ist das, was gerade auch viele etablierte Unternehmen blockiert. Ja, sie haben eine sehr starke Risikobetrachtung, also risikogetriebene Aktivitäten in all den Dingen, die sie tun. Und müssen sich da, glaube ich, wieder befreien und in Chancen denken, in Opportunitäten. Es wird, das haben wir auch gerade mit unserer Values in Motion Studie untersucht, massiv Umsatz umverteilt. Innerhalb einzelner Sektoren geht Umsatz von dem einen Unternehmen zum anderen. Und das kann man als Bedrohung betrachten. Hilfe, mein Geschäft könnte schrumpfen, mir geht was verloren. Nein, das ist eine Chance. Ja. Die sich da jetzt aufstellen, die sich öffnen, die das richtige Mindset haben, deswegen komme ich wieder zu dem Wort, die werden die Gewinner sein und werden schon in 3-4 Jahren die Frage, ob ihr Geschäftsmodell über die nächsten 10 Jahre zukunftsfähig ist, nicht mehr mit Nein beantworten.
Ich glaube, ganz gut zu Florian, zu deiner Secret Ingredient Mindset passt ganz gut auch die Netzwerkfähigkeit, die man als einzelne Person mitbringen muss, aber auch als Kooperation oder als Unternehmen tatsächlich. Also sich zu öffnen nach außen, aber auch nach innen hin und an den richtigen Stellen wirklich Brücken zu bauen, so wie wir es ja alle eigentlich machen, ne? Ob es jetzt Lisanne und Florian sind oder Alexander und ich, also das ist ja unsere tägliche Aktivität, also dass wir Brücken bauen, dass wir netzwerken, dass wir wissen, wer braucht wo welche Leistung, wer möchte mit wem sprechen und wie kommen wir letztendlich schneller ans Ziel. Und ich glaube, diese Ingredient, die ist nicht messbar, die Netzwerkfähigkeit der einzelnen Person. Aber ich glaube, das ist ja ein entscheidendes Mittel tatsächlich, das man mitbringen muss, um langfristig auch erfolgreich zu sein in der Szene, in der Bubble, in der wir uns befinden.
Ja, finde ich alles gut, kann ich alles nachvollziehen und nur unterstützen. Wenn ich es in einem Wort fassen sollte, komme ich jetzt vielleicht mit einem überraschenden Wort, dann ist es Kundennähe. Kundennähe, Kundenverständnis. Denn man muss bei allem, was wir machen, auch in Netzwerken, in der Zusammenarbeit mit Startups und so weiter, immer daran denken, es muss eine Relevanz für einen Kunden haben, der das erkennt und auch haben möchte. Dem Kunden ist es nachher, mal ganz hart gesprochen, gar nicht so wichtig, ob die Innovation eigentlich aus dem Startup kommt oder aus dem kooperierenden Corporate oder aus einem Netzwerk oder einem Ökosystem. Der Kunde möchte eine Lösung haben. Und das ist manchmal leider so ein bisschen die Gefahr, deswegen finde ich die Punkte gut mit Netzwerkfähigkeit, wenn man sich zu lange dann in internen Gedanken aufhält oder in Kooperationsvereinbarungen und so weiter und der Fokus dann verloren geht. Deswegen ist es uns ganz wichtig in der Zusammenarbeit mit Startups, dass sie immer den Fokus auf Kunden beibehalten. Meistens haben sie den, deswegen sind sie Startup geworden und haben halt etwas erkannt. Und das ist mit Sicherheit auch eines, natürlich jetzt nicht abschließend wissenschaftlich, aber eines der Unterscheidungskriterien zwischen langfristig erfolgreichen und vielleicht kurzfristig interessanten Startups. Beide haben vielleicht eine interessante Idee, eine Innovation, von der man denkt, oh ja, das ist neu, das ist interessant. Aber der eine mit dem langfristigen Blick nach außen, der erkennt auch, für wen ist das relevant und was muss ich machen und wie komme ich an diese ran. Also deswegen zusammengefasst, Kundennähe niemals verlieren.
Ich würde zu guter Letzt auch noch Mut als Erfolgszutat in den Topf dazu schmeißen, weil ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, eben zu gucken, dass Innovation dann nicht nur ein reines Buzzword bleibt, sondern man einfach guckt, dass die Leute, die da im Team involviert sind, nicht nur halbherzig bei der Sache dabei sind, sondern wirklich dann auch die Ausdauer mitbringen, die internen Kämpfe zu führen, wirklich jede Möglichkeit nochmal abzustecken und da einfach alle gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Deswegen würde ich sagen, ist Mut auch nochmal ganz elementar.
Ich sag danke. Hat total Spaß gemacht, so eine kleine Reise mit euch zu machen, wo die Themen stehen, warum sie angewendet worden sind, aber vor allem, wo sie hingetrieben und auch entwickelt werden können. Deswegen, ich sag ganz lieben Dank, danke in die Runde und wünsche natürlich allen viel Erfolg, gerade bei den Themen, die jetzt auch gerade nochmal so kurzfristig und auch mittelfristig vor uns stehen.
Danke an euch auch.
Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke Sven, danke euch.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.